Ich habe eine wahnsinnig anstrengende Woche hinter mir gehabt. Auch noch nie so ineffizient gearbeitet wie die letzte Woche. Und vor 14 Tagen hat man sich die Zeitung gelesen, was bei uns alles so passiert. Und jetzt die Woche ist alles effektiv geworden. Und durch das hat sich in unserer Firma ziemlich alles auf den Kopf gestellt. Und gleich ist es interessant, habe ich das Gefühl, passt es sehr, sehr gut zu dem, wo wir heute anfangen wollen. Es wird aufgrund von der Tatsache, dass wir unsere Firma wirklich komplett restrukturieren, einen Neuanfang geben. Und die Thematik, die ich heute anfange, ist auch etwas Neues und hat extrem viel Neues gebracht. Und ich werde wirklich durch das Buch durchgehen, vom Anfang bis zum Schluss wieder mit euch. Und schauen, was in diesem Buch alles steht. Und es ist ein Buch, mal wieder aus dem Neuen Testament, das sehr stark zum Thema Neuanfang natürlich redet. Und ich habe vor 6 Jahren, ziemlich genau auf den Tag vor 6 Jahren, habe ich das mal Zaro und Gro teachet. Und werde mit euch die Apostelgeschichte anschauen. Und ich schaue die Apostelgeschichte extrem gerne an. Ich finde es ein ganz, ganz interessantes Buch, wo es wirklich der Anfang, von der Gemeinde, der Anfang vom Weg vom Evangelium in die Welt aufzeigt. Und ich werde das mit euch anschauen, portionenweise. Und ich weiß nicht, wie manche ich das letzte Mal hatte. Ich habe festgestellt, ich werde das Mal noch mehr machen als letztes Mal. Ich habe mein Teaching zu diesem Abschnitt, zum ersten Abschnitt von vor 6 Jahren nicht gefunden. Das ist irgendwo, ja, ist noch interessant gewesen. Ab Apostelgeschichte 2,37 sind sie vorhanden, aber die vorher nicht. Und ich merke, irgendwie passt das Ganze wirklich für mich zusammen. Und ich habe das Gefühl, es ist eine Zeit, wo wir wieder neu anfangen wollen. Wieder neu anfangen wirklich allerlei Bereiche und Sachen neu anzuschauen. Und wir haben in der Konferenz von Daniel schon ein paar Mal Sachen gehört, die er aus der Apostelgeschichte geredet hat. Und die Apostelgeschichte ist natürlich ein Buch, das, denke ich, eine kleine Einführung braucht, allem voran schnell. Und ich möchte eine kleine Einführung geben zu diesem Buch und dann einsteigen. Einfach ins erste Kapitel, die ersten Verse. Und mit nach durch die Verse durchgehen und schauen, wie das wieder ein ist, denke ich, für unser Leben immer und immer wieder auch Situationen ist, die immer wieder vorkommen. Die Apostelgeschichte ist geschrieben worden von einem Mann namens Lukas. Der Mann hat ein Evangelium geschrieben. Ist der Einzige gewesen, der nicht Jünger war, oder nicht Apostel war von Jesus, der ein Evangelium geschrieben hat. Die anderen drei waren. Und ich habe mal einen gehört, und das ist interessant, wie wir unterschiedlich an die Bibel hergehen. Also es ist ja so, der Lukas ist ja nicht einer von den Aposteln gewesen, darum hat er deutlich mehr Bestätigung in seinem Evangelium einbauen, um zu zeigen, dass er doch dabei war. Oder? Weil er natürlich nicht als direkten Augenzeugen, direkten Beteiligten gegolten hat. Und dann hat er irgendwie gesagt, dass irgendwie die Glaubwürdigkeit von diesem Evangelium ein Stück weit, ich weiß nicht, mehr, ein bisschen, könnte die Frage gestellt werden im Vergleich zu einem anderen Trainer, der wirklich jünger waren. Und das hat mich völlig erstaunt, weil es interessant war, der Lukas war der, der für mich das Evangelium geschrieben hat, das mir am meisten angesprochen hat, gefunden, das ist für mich das Zuverlässigste. Und so ist es unterschiedlich, wie man einfach an die Bibel hergeht. Es gibt Leute, die am liebsten zu Johannes haben, es gibt Leute, die am liebsten Lukas haben. Und ich habe immer am liebsten Lukas das Evangelium gehabt. Und genau der gleiche Maß in der Apostelgeschichte, und offensichtlich ist das ein Autor, der das prägt, was mir gefällt. Und der Stil von mir prägt. Weil die 4 Evangelien sind auf 4 verschiedenen Schwerpunkten aufgebaut, immer vom Gleichen. Und da merkt man auch, dass die Bibel nicht einfach ein Buch ist, das so einfach unidirektional funktioniert. Ich denke, mit dieser Tatsache, dass 4 Evangelien haben auch 4 das Gleiche beschrieben und gleich unterschiedlich überkommt, merkt man, dass der Herr genau weiss, wie wir funktionieren. Und genau weiss, dass wir extrem verschieden sind und darum einfach 4 das Gleiche sagen zum Schreiben. Und gleich kommt nicht genau das Gleiche durch. Und was natürlich noch dazu kommt, die Apostelgeschichte erzählt die Geschichte von dem Mann, wo die mich schon gewusst haben, der mir am meisten beeindruckt in der Bibel, von Paulus. Und das ist mein Mann in der Bibel. Das ist mein Mann. Zwischenzeitlich weiss ich auch warum. Er ist der Mann, der diesen Dienst, die Begabung hat, die ich auch habe. Und darum ist natürlich auch die Person, die mich am meisten anspricht. Und so entsprechen verschiedene Leute entsprechen verschiedenen Menschen. Und darum habe ich schon damals, denke ich, mit voller Begeisterung das Buch angeschaut und gelesen. Und ich bin jetzt gespannt, wie es das mal durchkommt. Es ist ein Buch, das dort anfängt, wo Jesus auf der Erde aufgehört hat. Der Lukas schreibt die Geschichte vom Anfang der Gemeinde bis zur Verbreitung auf Europa. Die Zeitspanne sind zwischen 30 und 40 Jahren, das Buch stattfindet. Und über die 30, 40 Jahre werden verschiedenste Episoden, verschiedenste Sachen einfach dargelegt. Und basierend auf dem möchte ich jetzt einfach mit einem anfangen, die Apostelgeschichte anzuschauen. Wir werden den ersten Abschnitt anschauen, die ersten 14 Verse. Und ein paar Sachen, die dort wichtig sind, beziehungsweise mir aufgefallen sind, wie die hervorheben. Und dann im Zusammenhang möchte ich das in Erinnerung rufen, wo der Daniel eine Konferenz gesehen hat vor 4 Wochen, und er gesagt hat, wenn ich an die Bibel hergehe, dann stell mir die Frage, Herr, was willst du mir sagen? Und wenn eine Situation beschrieben ist, mit einer Frage oder etwas dargelegt wird, wo man sagt, okay, das ist das, wo der Herr jetzt konkret zu jemandem formuliert, die Frage stellen, ja, ist die Formulierung auch für mich dran? Ist das etwas, wo jetzt sie zwar Paulus oder Petrus oder wem auch immer gesagt wird, spricht das jetzt auch gerade mehr an? Einfach mit dieser Offenheit, mit dieser Bereitschaft, einfach etwas herzugehen, damit man das, was der Herr uns sagen will, wirklich auch durchkommt. Damit es ankumpeln kann. Und es ist spannend, ich werde das jetzt heute nicht erzählen. Ich habe das ganze erste Kapitel gelesen. Und mir ist etwas angekumpelt. Am Schluss vom ersten Kapitel, das mir noch nie angekumpelt ist. Und das werde ich das nächste Mal erzählen. Ich werde einfach heute über das reden, was am Anfang ist. Und mit euch das anschauen, wo dort sind mir gewisse Sachen aufgefallen von dem her. Fangen wir jetzt einfach mal an und lesen das, was hier steht, der Apostelgeschichte 1. Und dann, ja, werde ich vielleicht mit ein paar Sachen anschauen und einfach darüber gestolpert, bleibe sie irgendwie behangen dran. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihm zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Der Johannes mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er in den Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihm zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, der heißt Ölberg, und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten, Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Das ist der Anfang von der Apostelgeschichte. Das ist der Anfang von dieser Geschichte. Und mir ist ganz ein Haufen Interessantes aufgefallen dieser Geschichte. Wieder natürlich genau gleich wie im Evangelium. Vater Lukas auch sagt, die Theophilus primär haben das geschrieben, einfach als Geschichte an einem Griech. Schreibt er das, die Geschichte, die er erlebt hat, die er beobachtet hat. Und hinter ihm merken wir dann, er redet in einer Phase wie sogar von wir. Das heisst, der Lukas ist auf Teil von dieser Missionsreise, ist er mit dabei gewesen. Das war also nicht irgendeiner, der nur von außen beobachtet hat. Oder? Und er schreibt ihm ganz klar, los, ich schreibe bereits den zweiten Teil, ich habe mal einen Bericht geschrieben von dem, was Jesus gemacht hat. Und jetzt wird er noch schreiben, was passiert ist, nachdem Jesus gegangen ist. Und am Schluss ist Jesus, nachdem er auferstanden ist, zu seinen Jüngern gegangen. Und ich finde es spannend, wie er schreibt, ihnen zeigt er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang. Es war nicht so, dass Jesus knauserig war ihnen gegenüber. Nicht nur eins so ein Brösmeli und er war fertig. Sondern es hat ihn durch viele Beweise. Und ich merke, unsere Augen sind nicht unbedingt geübt in dieser Hinsicht. All die vielen Beweise vom Herzen gesehen. Und wir haben gestern aufgestellt, ich habe gestern am Basar mit einer älteren Frau geredet. Und die hat gesagt, ja, sie merke mehr und mehr, wie der Herr wirklich einfach für sie schaue. Dass ich den Briefkasten vorderst oder die zweitnächste Garage. Und mir hat das gefallen. Eine Person, die in den Details sieht, wie der Herr für sie schaut. Und nicht immer denkt, okay, wenn kommt das Donnerwetter vom Himmel ab, aber im guten Sinn, wo man sich offenbart und man zeigt, dass der Herr jetzt da ist. Und da kommt man natürlich eine Aussage in den Sinn von der Konferenz. Big things are no option. Daniel hat der Herr gesagt, ja Herr, warum gibst du nicht mal etwas Grosses? Und der Herr seine Antwort sagt, grosse Dinge sind keine Option. Es sind die kleinen oder keine. Und auch hier wieder, Jesus, denke ich, will sich durch viele kleine Sachen uns immer wieder zeigen. Der Heilige Geist offenbart uns immer und immer wieder durch ganz kleine Sachen. Nicht durch spektakuläre prophetische Worte, sondern durch kleine Sachen offenbart er sich seine Präsenz und seine Gegenwart, dass er da ist und uns führen und uns leiten und uns ansprechen auf das, was gerade dran ist. Oder? Und er hat dann 40 Tage lang, oder? Warum 40? Gewisse Leute hier wissen relativ genau über die Zahlen Bescheid. Die Zahlen haben eine Bedeutung und das weiss ich jetzt auch. 40 ist die Prüfungszahl. Und man hat das festgestellt, die 40 Tage kommen immer und immer wieder vor. Wir haben vor kurzem mal über 40 Jahre geredet, oder? Das war auch eine Prüfung. Die Prüfung haben alle bestanden, die nicht gemurrt haben und von Anfang an drin waren. Alle anderen haben sie einfach nicht bestanden. Die ganze Generation ist ja verloren gegangen dort, oder? Und hier wieder 40 Tage lang, warum 40 Tage lang? 40 Tage lang hat Jesus seinen Jüngern erzählt. Und ich finde es so spannend, heisst er vom Reich Gottes. Und der Begriff Reich Gottes, ich habe das nachgeschaut, kommt vorher 2-3 Mal vor, aber wird eigentlich erst ab dann ausführlicher gebraucht. Das heisst, er hat ihnen dann wirklich von dem Reich Gottes noch erzählt. Und hat das Reich Gottes ihnen beschrieben, ihnen dargelegt, ihnen erklärt, noch mehr, als es vorher gemacht hat, spezifisch zu dieser Thematik mit einem Gerät und gesagt, und ich weiss auch warum natürlich, zwischenzeitlich ist klar, weil es darum gegangen ist, dass sie das Reich Gottes näher, dann, wenn sie den Kraft vom Heiligen Geist empfangen haben, auch entsprechend auf dieser Erde leben können. Und können erzählen und können zeigen. Oder? Darum hat er mit ihnen noch über das Gerät. Und so hat er sie instruiert, hat sich ihnen bewiesen und war 40 Tage lang mit ihnen unterwegs gewesen. Und ich finde es so interessant, innerhalb von den 40 Tagen hat er auch etwas gesagt, da heißt es im Vers 4, und als er mit ihm zusammen befahl er ihnen. Und wenn wir Jesus kennen, wenn wir wissen, wie Jesus wirklich ist, befiehlt Jesus nur ganz, ganz wenig. Jesus sagt immer, was willst du, dass ich für dich tun soll? Wenn wir jetzt was mir gerade so in den Sinn kommt, wenn wir jetzt dort die Zeiten anschauen, die Evangelienzeiten anschauen, hat es eine Situation gegeben, die er ganz klar befohlen hat. Und zwar war jedes Mal dann, wenn die Dämonen versuchen zu sagen, wer er ist. Dann hat er gesagt, ich müsste schweigen. Und sonst hat er im Großen und Ganzen nichts befohlen. Sondern hat gelehrt und hat Instruktionen gegeben. Und hier befiehlt er jetzt etwas. Und das hat mich so sehr angesprochen. Und ich denke, das ist für uns, und das ist jetzt das, was mich sehr persönlich anspricht, und ich denke, was für uns heutigen Tags ganz entscheidend ist. Wenn der Herr etwas Neues in unserem Leben anfangen will, dann, das sehen wir am Abschnitt, dann gibt er eine Verheißung. Und wir kommen auf die Verheißung, und das ist die entscheidendste Aussage der ganzen Apostelgeschichte, die noch kommt. Dann sagt er aber dazu, ich gebe eine Verheißung. Aber du wartest jetzt, bis das kommt, was du brauchst, um es zu machen. Und das finde ich schon noch sehr, sehr spannend. Und das ist das, was hier passiert. Er befiehlt mir, sagt, hört, bleibt in Jerusalem und wartet. Und es heißt nachher, oder? Heißt dort, zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er von mir, gehört habt. Und jetzt, ja, haben die Jünger schon etwas gewusst von dem? Absolut. Jesus hat, und das ist, Johannes beschreibt das perfekt, hat ihnen sehr, sehr ausführlich erklärt, dass irgendetwas wird passieren, nachdem er geht. Und Johannes 15 schreibt er dort, 16, sorry, vor allem 16 schreibt er dort, ab Vers 5 bis 15 sind 10 Vers, die er sehr ausführlich beschreibt, und er sagt, hört, ich werde weggehen. Aber es ist gut, dass ich weggehe, weil wenn ich nicht weggehe, kann ich den Tröster nicht zu euch senden. Und das heisst dann dort, oder? Wenn aber jener Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus seinem Selbst reden, sondern was er hört, wird hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Und Jesus geht da weg. Und ich denke, die Situation ist für die Jünger wahnsinnig schwierig. Sie haben 40 Tage lang ganz intensiv mit Jesus noch Zeit verbracht und hat zu ihnen gelehrt und hat sie instruiert, hat sich ihnen bewiesen. Und dann geht er. Aber er hat schon vor dem, dass er gekreuzigt wurde, gesagt, ich gehe den weg. Aber es ist gut, dass ich weggehe, weil ich werde euch etwas schicken. Euch etwas schicken, das mich wird verherrlichen wird, wo mein Vater wird durch ihn reden und euch wird sagen, was ihr müsst sagen. Oder? Und er hat ihnen befohlen, genau auf das zu warten. Und ich denke, das ist genau der entscheidende Punkt. Wenn Jesus in unserem Leben etwas Neues machen will, das muss er nicht riesig sein, ich will etwas Neues machen. Aber für das brauchst du etwas. Warte, bis du es hast und dann gehst. Und dann hat er gesagt, wartet. Und er kommt nachher mit der Aussage, die er selber gemacht hat, oder? Und Johannes der Täufer hat so gesagt, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen. Und es sind 10 Tage gewesen nachher. Grob. Er muss nicht lang zwischen Ufer und Pfingsten. Und diese 10 Tage, das ist keine lange Zeitspanne, diese 10 Tage, hat er ihnen gesagt, jetzt müsst ihr warten. Jetzt müsst ihr warten, bis ihr das bekommt oder braucht. Und das heisst, die Jünger haben gewusst, er hat mit ihnen geredet, die haben gewusst, von was er redet. Und er hat gesagt, ich werde den Geist schicken, der euch wird die alle Wahrheit gelegt. Er wird euch lehren, wird euch sagen, was ich habe und so weiter und so fort. Und wird von euch, von dem nehmen, was ich habe und wird es euch geben. Und das ist das, was er ihnen alles sagt, hat er früher instruiert darüber. Und nachher kommt jetzt das Interessante, und das ist so für mich so wieder eine gute Möglichkeit, mich mit diesen Aposteln zu identifizieren, und zu sehen, sie sind einfach Menschen, oder? Jetzt kommt der Vers 6, oder? Die nun zusammengekommen waren, fragten und sprachen, Herr, willst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Es kommt einfach der menschliche Blickwinkel für die Situation drin, wo sagt, ja, mach jetzt das Reich für Israel wieder zu weg, oder? Und wir sagen, okay, das passt so gut zu uns. Der Herr will etwas Neues tun und wir überlegen uns nachher in unserem Blickwinkel, was das heisst. Ja, und ich habe die letzten Wochen eine spannende Situation in ganz, ganz kleinem Masse so erlebt, wo ich merke, wo ich mich sehr gut mit dem identifizieren kann. Wir hatten die fürchterliche Situation, dass wir 35 Leute haben müssen und da letzte Woche, oder? Und ich die freudige Aufgabe hatte, das auch mitzuteilen, direkt 1:1. Und am Abend, bevor ich das am Morgen früh machen soll, kommt plötzlich der Direktor Haar in mein Büro und sagt, Marc, dieser Person kannst du nicht. Die hat zwar Kündigung schon den Finger gehabt. Dieser Person kannst du nicht. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber wenn du etwas sagst, ist er fristlos. Er hat mir ganz klar etwas befohlen. Ich habe keine Ahnung gehabt, was es geht. Ich habe nicht können. Ich habe nichts gewusst, oder? Und die direkte Vorgesetzte waren die einzigen im ganzen Betrieb, die das gewusst haben. Wir mussten absolut schweigen. Und ich habe gesagt, wenn das durchkommt, dann seid ihr einfach weg. Und dann dachte ich, super, danke vielmals. Und er wusste, jetzt muss ich einfach warten. Es war mega mühsam. Ich hatte keine Ahnung, warum und nicht. Und mein Chef, der wahnsinnig detailliert ist und genau wusste, was Sache ist, dann wusste ich, er kommt sicher irgendwann wieder auf die Frage. Und er sagte, das ist doch fertig, hast du halt gemacht, was du müssen machen. Du darfst ihm es nicht sagen. Und dann dachte, super, geht, oder? Und ich habe mir natürlich einfach Gedanken machen und habe nachher für mich gedacht, ja, was passiert? Jetzt gehen wir Vers 6. Ja, es kann sein, dass es vielleicht einen nimmt und dafür kann sie bleiben und so weiter, oder? Und das war meine limitierte Denkweise gewesen. Und im Verlauf des Donnerstags hat sich das für mich selber im kleinen Mass geklärt. Und genau das, was ich erwartet habe, im kleinen Mass, ist dann auch Tatsache geworden an diesem Donnerstag selber. Und es hat tatsächlich jemand viel, viel höher müssen gehen als sie, aber durch das, dass er müssen gehen, hat sie können bleiben, oder? Ein Gesamt-Headcount und so weiter und so fort, oder? Ich dachte, ja, okay, alles ist klar. Und am Freitagmorgen kommt ein E-Mail, das eben die wahren Dimensionen dargelegt hat. Und das ist für mich so ein gutes Beispiel. Meine Dimension ist gegangen bis zu dieser Person, die ich herausgefunden habe, weil sie mir selber gesagt hat, so schlimm es war, dass sie muss gehen. Aber darauf oben ist es doch viel, viel schlimmer geworden. Jetzt in dieser Situation war es viel, viel grösser gewesen. Und genauso wie hier ist unsere Perspektive, selbst wenn wir zum Teil weit denken, und dass die eine Person muss gehen, die ich herausgefunden habe, ist für die meisten schon am Freitagmorgen ein Schock gewesen. Ich habe es gewusst, du hast so weit gedacht. Das heisst, ich habe weit gedacht, oder? Aber dass die zwei oben dran auch noch müssen gehen, und wir jetzt kein CEO mehr haben, oder? Von dem her, oder? Die Dimensionen, die sind so viel, viel grösser gewesen, als sich überhaupt irgendjemand überlegt hat. Das für mich genau ein gutes Beispiel ist, wie eben hier der Mensch denkt, okay, willst du es nicht Gottes für Israel fechten? Für mein Volk, oder? Und Jesus gibt eine kurze Antwort, weißt du was, es geht euch nichts an. Zack. Es ist euch nicht gegeben. Punkt. Es ist euch nicht bestimmt. Und der Punkt ist der, sie haben hier natürlich noch keine Ahnung gehabt, was wird passieren. Sie haben keine Ahnung gehabt, was für Dimensionen Jesus hier redet. Wenn er vom Reich Gottes redet. Das Reich Gottes ist für sie einfach in ihrem Leben, in ihrer Stadt, in ihrer, vielleicht sogar nur in ihrem Bezirk gewesen und alles andere ist für sie okay, oder? Jesus hat für die ganze Welt geredet, oder? Und genauso ist unsere Perspektive, wenn wir etwas hören, okay, oh, okay, oh, Herr, was machst du bei diesem Bereich? Weißt du was? Wart und schau. Es geht noch ganz, ganz anders, oder? Und genauso ist es. Wir haben keine Ahnung, was aus dem passiert, was der Herr uns verspricht, wenn wir versuchen, selber zu bestimmen und zu definieren, was daraus werden könnte. Wir haben ja vor 15 Jahren das prophetische Wort bekommen, dass wir eine Gemeinde leiten werden. Und wir haben keine Ahnung, was das heisst. Oder? Und wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht daraus. Und zum Glück ist jemand gekommen und gesagt, weißt du was, lass mal schnell. Legt das in euch ein Herz und wartet und lauft ganz normal weiter. Das werdet ihr sehen, ist genau das, was er kommt. Oder? Aber im ersten Augenblick war es natürlich ein Schock gewesen. Völlig überfordert. Also, wir haben dort irgendwas hingemacht, irgendetwas Einfaches, irgendwo etwas geholfen in der Gemeinde. Das war alles gewesen, oder? Und so Situationen nachher, die bringen einen schon zum Nachdenken. Oder? Und wir haben uns dann eben so kurzfristig Gedanken gemacht und so weiter. Und er sagt dann zu ihnen, hört, die Gedanken, das, was er vorstellt, das geht euch gar nicht an. Es ist euch nicht bestimmt. Es gebührt euch nicht. Es gehört sich nicht, dass ihr das wisst. Weil der Vater es bestimmt, das ist die Dimension, die zu gross ist für euch. Oder? Und dann sagt er, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein, von Jerusalem bis ans Ende der Welt. Und das ist natürlich der Schlüsselvers von der ganzen Apostelgeschichte. Das ist die Verheißung schlechthin. Und ich habe mir etwas dazu aufgeschrieben. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir dessen bewusst sind, oder? Wenn es um unser Leben geht, ist das die wichtigste Verheißung, das wichtigste Werkzeug, die wichtigste Hilfe, die grösste Unterstützung und das, was uns wirklich die Wahrheit hineinleitet. Und es gibt noch viel, viel mehr. Das ist das, was unser Leben ausmacht mit dem Herrn. Und nur das und gar nichts anderes. Die Kraft vom Heiligen Geist, die auf uns kommt und unser Leben bestimmt auf die Art und Weise, wie der Herr will. Das ist das, was ausmacht und gar nichts anderes. Nichts anderes. Wirklich, das ist mir ganz, ganz wichtig. Es gibt nichts anderes, was unser Leben wirklich bestimmt, außer die Kraft vom Heiligen Geist, was darum geht, was aus unserem Leben geistlich werden soll. Nichts. Es gibt nichts anderes. Und der Paulus beschreibt das perfekt nach dem 1. Korinther, in den ersten anderthalb, zwei Kapiteln, wo er sagt, wer weiß, was im Mensch ist, also einzig und allein ist der Geist. Und darum weiß nur der Geist Gottes, was im Herr ist. Und der Geist Gottes ist der, der uns sagt, was der Herr will. Und aufgrund vom Geist Gottes können wir geistlich sehen. Ohne das geht nichts. Und ohne die Offenbarung vom Heiligen Geist in unserem Leben passiert einfach nur nichts nada. Aber gar nichts. Der Petrus hat in seinem Eifer einen Haufen Schwachsinn zum Gesicht ausgelassen. Und Mose und Elias sagen, komm, wir bauen hier Hütten. Oder? Voll im Eifer drin, oder? Wie wir Menschen. Oder? Und nachher fragt Jesus einmal, was sagen die Menschen, wer ich bin? Ja, du bist ein Prophet. Und was glaubt ihr, was ihr seid? Und dann sagt der Petrus, du bist Christus, der lebendigen Gottes Sohn. Und dann sagt er, das hat er nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern der Geist Gottes. Einmal mehr, alle Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem Herrn kommt nur durch den Geist Gottes und durch gar nichts anderes. Und darum ist die Aussage hier, ich werde die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die entscheidende Aussage für unser Leben, wenn wir wollen, dass aus unserem Leben etwas wird. Der Heilige Geist kommt in uns, wenn wir uns entscheiden, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber das Wachstum, die Erkenntnis, die Offenbarung vom Reich Gottes, von Jesus Christus, von seinem Wesen, passiert nur dort, wo der Geist Gottes Raum gewinnt in unserem Leben. Und dort, wo der Geist Gottes schlussendlich auf uns kommt und hier beschrieben als Taufe vom Heiligen Geist in uns hineinkommt, von dem an fängt der Herr richtig an zu offenbaren. Und mir ist das wichtig, er redet das vorher schon. Aber wenn wir wirklich alles wollen, dann brauchen wir genau das, dass die Kraft vom Heiligen Geist auf uns kommt. Und ohne Kraft vom Heiligen Geist ist alles nur relativ schwächlich. Und hey, ich will es nicht vorwegnehmen, es ist einfach so, dass das schlussendlich, was dort passiert, nachher im zweiten Kapitel, alles zusammen, was die Jünger sich vorgestellt hat, komplett über den Kopf gerührt hat. Und es hat eine Dimension angenommen, die sie sich nicht können vorstellen. Es ist genau das, was es darum geht. Wenn der Herr zu uns kommt und sagt, ich will etwas machen bei dir, aber warte, bis die Ausrüstung kommt. Bis das Zeugnis vom Geist Gottes, das ist immer das Gleiche, ist wichtig. Das Zeugnis vom Geist Gottes kommt über etwas. Und die Kraft vom Geist Gottes kommt. Dann kannst du gehen. Oder? Und das ist, manchmal geht es länger, manchmal geht es weniger lang. Wir haben die Verheißung bekommen, wir haben 5 Jahre später angefangen mit dem ersten Gefäß. Oder? Manchmal geht es noch länger, manchmal geht es viel schneller. Da ist wichtig, da ist keine definierte Zeit drin, aber es braucht einfach gewisse Sachen, die der Herr einfach vorbereitet. Oder? Und so sagt er nachher eben, dir werdet das bekommen. Und das ist das Letzte, was er zu ihnen sagt. Und dann geht er. Und er fährt drauf in den Himmel. Und die Jünger schauen ihm nach. Und es ist interessant, ich habe immer gedacht, die sind völlig frustriert. Ich habe das auch schon gehört, das glaube ich selber auch schon verbreitet. Ich bin nicht mehr ganz sicher über den. Ich habe etwas herausgefunden. Lukas 24. Dort ist etwas anderes, oder? Ganz am Schluss heisst es, und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass Christus leiden wird, auferstehen von den Toten am dritten Tag und dass gepredigt wird, in seinem Namen Buße zu vergeben der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen und siehe, ich will euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Wieder das Gleiche. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als sie segnete, schied er von ihnen und sie fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit grosser Freude. Also so verzweifelt sie aber nicht in diesem Fall. Oder? Ja, darum wäre es aber nicht schlecht, wenn man alles in diesem Zusammenhang lesen würde. Oder? Es hilft noch so. Und so ist es, Jesus ist aufgefahren. Und ich denke, wir haben ab und zu auch so eine, nicht in dem Mass natürlich, wir sehen Jesus nicht auffahren, oder? So ein Offenbarungsmoment. Und dann kommt die Offenbarung und sagt, die werden Kraft aus der Höhe bekommen. Und die wird euch, und so weiter. Und wenn wir wissen, was passiert ist, in der Apostelgeschichte, aufgrund von dieser Kraft, das ist ja absolut spektakulär. Aufgrund von dieser Kraft hocken wir heute an. Nur wegen dem. Wegen gar nichts anderem. Es ist mir wichtig, dass wir uns dessen wirklich bewusst sind. Wenn der Geist Gottes dann nicht gekommen wäre, wir würden heute nicht so da hocken. Jede Welt nicht. 100% nicht. Oder? Und nachher kommt so eine Offenbarung. Oder? Und nachher, auch für uns, dann war es interessant, dann kommt das Wort, das prophetische Wort, und dann so, bist völlig fasziniert von dem prophetischen Wort. Und dann braucht es zwei Engel, die können sagen, was macht ihr noch da? Hallo, aufwachen! Das prophetische Wort ist gekommen, aber jetzt geht das Leben weiter. Und jetzt geht er zurück zu dem, wo er wüsst, was er machen soll. Und das ist wichtig. Wenn der Herr uns etwas sagt, heisst es nicht einfach nachher, okay, jetzt hocke ich da her und warte und warte und warte und warte. Okay, irgendwann kommt die Kraft aus der Höhe, oder? Irgendwann kommt das Wort dazu. Nein! Jetzt gehen wir zurück zu dem, wo wir wissen, dass es dran ist. Zu unserem normalen Alltag. Und laufen weiter und haben die Ohren und die Augen offen. Oder? Und so war es. Genau haben sie es gemacht. Sie sind nachher zurückgekommen vom Ölberg. Und ich finde es wieder spannend, wie Lukas hier aufgrund von seiner Art und Weise vom Schreiben jeden einzelnen von diesen Aposteln wieder nennt. Um einfach das Zeugnis von dem Wort, das er macht, zu bekräftigen. Und sagt, Petrus und so weiter. Und listet alle zusammen auf. Oder? Und er heisst es da, was sie dann gemacht haben, oder? Da heisst es Folgendes. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Und da sind mir einfach vier Worte sind aufgefallen. Stets beieinander, einmütig Gebet. Vier Sachen. Stets. Was heisst es? Immer und immer und immer wieder. Der grösste Teil von unserem Leben besteht aus geistlicher Routine. Was da über die 40 Jahre passiert ist, das sind 40 Jahre, 30 bis 40 Jahre, vergessen wir nicht. Wo wir da, aber der grösste Teil von unserem Leben besteht daraus, dass wir treu sind in dem Einfachen, was der Herr uns einfach sagt. Oder? Das heisst, beieinander, oder? Das ist mal das, oder? Gemeinschaft. Zusammen sein, Zeit miteinander verbringen. Einander gut tun, einfach durch Menschen, die den gleichen Herr haben und das gleiche Ziel haben, dass der Herr durch den Heiligen Geist unser Leben kann verändern kann. Dass wir fester werden in unseren Überzeugungen, sicherer werden in unserem Glauben, freundlicher werden und angenehmer werden als Person. Und verschiedene Sachen, die wir schon darüber gelernt haben, und für anfangen erkennen mehr und mehr, was der Herr durch das Alte und Neue Testament in unserem Leben reden will. Oder? Und das ist, denke ich, wirklich die Idee vom Herrn, dass wir einfach zusammen sind und wirklich in dem Sinn da dranbleiben, einander ermutigen, einander helfen, oder? Und das Interessante nachher eben, das ist ja einmütig, oder? das ist, denke ich, schon noch so wichtig. Das ist nicht so einfach rein zufällig drin geraten, das Wort dort, oder? Es kommt nicht gut, wenn man zusammen ist und verschiedene Richtungen zieht. Wir müssen nicht gleich denken, gleichgeschaltet sein. Aber es ist wichtig, dass wir das gleiche Ziel haben. Auf dem Weg zum gleichen Ziel ähnliche Schwerpunkte. Wenn wir absolut andere Schwerpunkte, dann wird es schwierig. Dann wird es einfach schwierig. Oder? Und wir werden noch ein paar interessante Geschichten im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, in diesem Zusammenhang, was passiert, wenn man ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte hat. Das ist nicht schlimm. Das ist wichtig, das ist nicht schlimm. Aber zum wirklich gut zusammen sein, ist es wichtig, dass man mal etwa so grob in die gleiche Richtung laufen. Das hilft extrem. Weil alles andere ist einfach relativ schwierig. Oder? Im Gebet. Und das ist der Letzte. Sie haben viel gebetet. Sie haben zusammen gebetet. Und zusammen beten, denke ich, natürlich mir wichtig, dass man sich das ein bisschen weiter vorstellt. Oder? Und zwar, die sind nicht zusammengehockt und haben sie nur am Boden geknallt, einfach gebetet, sondern ich denke, es ist wichtig, dass man das sieht, dass Beten auch mit der Anbetung zu tun hat. Dass wir zusammen den Herrn anbeten, dass wir zusammen beten, dass wir alleine beten, dass wir zu zweit, dass wir zu dritt, dass wir zu viert, dass wir einfach zusammen beten und zusammen zu dem redet, wo uns einfach durch sein Wort offenbart, um was es geht. Oder? Und das, was sie gemacht haben, sie sind immer und immer wieder zusammengekommen, haben Gemeinschaft gehabt, haben die gleiche Richtung gehabt, das gleiche Ziel gehabt und zusammen beten. Und das ist nicht etwas Spektakuläres. Das ist auch nicht etwas, wo einfach jedes Mal der da unten gebebt hat. Es wird kommen. Es ist passiert. In der ersten Gemeinde. So Sachen. Aber nicht jedes Mal, oder? Sondern sie sind einfach nach der Offenbarung von dem, was der Herr ihnen gesagt hat, zurück zu ihrem Alltag und haben weiter daran gerungen, dass sie dranbleiben in dem, wo sie einfach drin sind. Dass sie das können machen können, und der Herr gesagt hat, prinzipiell, oder? Und das mit der Gemeinschaft, das ist nicht etwas Kleines. Und das ist immer ganz wichtig, vor allem, wenn das Gemeinsame einmütig ist, hat das ganz eine interessante Auswirkung. Und die interessante Auswirkung beschreibt Johannes folgendermaßen. In Johannes 13, 35 schreibt er Folgendes. Er schreibt dort, Das heißt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das Zusammensein auf die Art und Weise, wie hier beschrieben ist, ist etwas Spektakuläres. Es ist etwas, das die Welt nicht kennt. Es ist etwas, das die Welt nicht kennt. Sie kennt es nicht. So ein Zusammensein. So zusammen sein, dass man einander ehrt und achtet und gern hat. Und der richtige Begriff von Liebe ist, glaube ich, klar in diesem Zusammenhang, oder? Und das ist etwas, das einfach sichtbar wird. Und das ist das, wo die Gemeinschaft dann schlussendlich definitiv anders macht als die Gemeinschaft, die man sich sonst gewöhnt ist auf dieser Welt. Oder? Und das zeigt scheinbar etwas ganz Entscheidendes, aber das, dass wir seine Jünger sind. Dass wir seine Jünger sind. Und das ist das, was sie dort gemacht haben. Und was mich natürlich ganz spannend dünkt, sind die letzten zwei Versen. Seine Brüder. Jesu Brüder sind dabei gewesen, nachher dann. Wenn ihr die Geschichte von Jesus kennt, wir wussten, dass es nicht ganz so war von Anfang an. Es hat mehrere Situationen gegeben, wo seine Familie gekommen ist und Jesus aus dem Haus hat nehmen. Und Jesus ist ihnen zum Teil sehr, sehr direkt begegnet. Er sagt, wer sind meine Mutter, Brüder, Schwestern? Der viel will auf dem Vater im Himmel tut. Das ist mir Mutter, Bruder, Schwester. Und das muss schon noch relativ spektakulär sein für die Geschwister, für die Mutter, wenn Jesus ihnen so direkt antwortet. Du sagst, wisst ihr was? die leibliche Geschwisterschaft ist für mich schon nur noch sekundär. Es geht etwas viel, viel Wichtigeres. Und das sind die geistlichen Geschwister. Und offensichtlich haben die Brüder von Jesus in dieser Zeit eine Veränderung durchgemacht. Und sie dann zum Punkt kommen, das ist schön, das finde ich genial, dass sie dort nachher, wo es darauf angekommen ist, wirklich dabei gewesen sind. Sie haben festgestellt, das ist wirklich nicht nur einfach ein menschlicher Bruder. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Und sie haben es nehmen können und haben sich den Aposteln angeschlossen. Und sie mit den Aposteln unterwegs gewesen. Und so haben sie die Verheißung bekommen. Haben, wie wir Menschen, auch zuerst mal eine eigene Interpretation gemacht. Und gedacht, okay, das könnte die Dimension betreffen. Und dann hat er gesagt, weißt du, das geht dir gar nicht an. Aber ihr werdet etwas bekommen. Und wenn ihr das bekommt, dann werdet ihr Folgendes und Folgendes machen. Und nach dieser Zusage ist es plötzlich weg. Und das ist ja so. Es kommt eine Zusage und dann ist es weg. Und dann geht es darum, ja, was mache ich daraus? Was mache ich daraus? Hange ich dieser Zusage nachher? Hange ich dieser Verheißung nachher? Und ich glaube, das ist schon noch so eine Gefahr. Dass wenn man irgendwo eine Verheißung bekommt, auf irgendeine Art und Weise, dass man nachher dieser Verheißung nachhängt und denkt, wann kommt sie? Dann braucht es einen Engel, der sagt, heißt das, hallo, aufwachen, gang zurück zu deinem Alltag. Und mach das, was du weißt, was dran ist. Und wenn es dir dran ist, dann komme ich mit der Kraft und dann gehen wir. Aber gang nicht ohne meine Kraft. Ich befehle dir das. Und darum finde ich es so spannend, dass es das befohlen hat. Gang nicht ohne meine Kraft. Weil ohne meine Kraft, das sage ich jetzt, dann wirst du scheitern. Und zwar kläglich. Und wir werden später zu einer ganz interessanten Geschichte kommen, auch mal eure Apostelgeschichte, wo man den Unterschied zwischen seiner Kraft und der Menschenkraft ganz, ganz gut sieht. Wieder nicht verraten. Nur ein bisschen lustig machen. Ganz, ganz viele interessante Geschichten in der Apostelgeschichte zusammen. Und dann zurück zum Alltag und aller Treue das machen, wo wir es dran ist. Bibel lesen, beten, Gemeinschaft hat der Herr arbeiten. Und das heute genau gleich wie damals. Und damit noch dazu ermutigen und einladen, dass wir das machen. Dass wir wirklich in unserer Treue im Alltag dranbleiben, an dem, wo wir wissen, dass es dazugehört. Und dann wieder herkommen und dort seinen Geist deponieren. Und dann passiert etwas. Und dort seinen Geist deponieren, passiert etwas. Und so weiter und so fort. Amen.